Zu dem heutigen Podcast begrüße ich recht herzlich einen Gast aus Israel, Herrn Dr. Gil Yaron. Herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit haben, heute mit mir zu sprechen. Warum habe ich Sie eingeladen? Sie leiten die Vertretung Nordrhein-Westfalens in Israel. Das heißt, Sie sind seit 2020 vor Ort, kennen das Land sehr gut und haben dort gearbeitet und arbeiten dort, aber jetzt wird es schwierig. Aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie besser einschätzen können, lieber Herr Yaron, erzählen Sie doch etwas zunächst mal über sich. Sie sind in Haifa geboren, stimmt das?
Richtig, eigentlich in einer deutschen Enklave in Haifa. Es waren hier sehr viele deutsche Auswanderer oder Einwanderer, die in den 30er Jahren aus Deutschland geflohen sind und die lebten in diesem Stadtteil in Haifa und da bin ich geboren.
Aufgewachsen, aber auch in Düsseldorf, oder?
Hauptsächlich in Düsseldorf. Als ich 3 Monate alt war, sind meine Eltern ausgewandert und seither war ich in Düsseldorf bis zum Abi mit 17 dann.
Und dann, Sie haben studiert, Sie hatten einen wechselhaften Studienweg, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Sie haben mit Medizin angefangen und sind dann woanders gelandet.
Ich habe Medizin auch abgeschlossen. Also ich habe mit Medizin angefangen, zuerst in den USA und bin dann nach Israel gegangen. Und schon im Laufe der Medizin, also bei uns in der Familie war das so, weil wir viele Mediziner in der Familie haben, das galt bei uns zu Hause eigentlich immer als die Grundausbildung, sozusagen, musst erstmal deinen Doktor machen, danach kannst du machen, was du willst. Und insofern habe ich Medizin studiert, aber auch immer andere Sachen noch nebenher. Und als ich dann fertig war mit der Medizin, habe ich gesagt, Arzt kann ich noch mein ganzes Leben sein. Und ich wollte aber noch mal ein bisschen in die schreibende Zunft gehen und wurde dann Nahostkorrespondent. Und das habe ich aber so sehr genossen, dass ich bislang den Weg zurück in die Medizin noch nicht geschafft habe.
Das heißt, Sie haben dann viel Medienarbeit gemacht, für Zeitungen gearbeitet, also auch immer sehr damit politisch gearbeitet.
Richtig. Also ich habe schon als Studierender angefangen, also meine ersten Artikel zu schreiben. Mein erster Artikel war über einen Käsemacher in den Bergen von Jerusalem. Und das wuchs dann immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist doch ein nettes Hobby, das kann man doch auch Vollzeit mal machen.
Haben Sie Vollzeit gemacht, auch viele Jahre, und sind dann 2020 Leiter des Büros von Nordrhein-Westfalen in Israel geworden. Sie kennen Land und Leute gut, das ist für diesen Job ganz wichtig. Sie sind quasi so der Botschafter Nordrhein-Westfalens in Israel seit 2020. Oder wie haben Sie Ihre Aufgabe verstanden? Sie haben ja das Büro aufgebaut, ne?
Also ich glaube, das Auswärtige Amt würde diese Definition gar nicht gerne hören. Also ich leite das Landesbüro in Israel, also das Büro für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur in Israel. Es gibt ja 2 Probleme mit diesem Namen. Das eine ist, dieser Name ist viel zu lang. Allein schon, wenn Sie Israelis versuchen beizubringen, was ist Nordrhein-Westfalen, sind Sie am Ende der dritten Silbe schon eingeschlafen oder wissen nicht, wovon Sie sprechen. Und wenn ich dann noch mit dem ganzen Namen vom Büro komme, dann wissen Sie natürlich gar nicht, was ich meine. Also es ist kein besonders leicht merkbarer Name. Und der zweite Problem an dem Namen ist, dass seine Länge die Illusion der Vollständigkeit vermittelt. Und dabei machen wir viel mehr, als in diesem Namen drinsteht. Wir sind dafür verantwortlich, die bilateralen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel zu vertiefen und zu intensivieren und weiter auszubauen. Und zwar in allen Bereichen der Länderkompetenz. Das beinhaltet die Ressorts, die genannt sind, aber auch Sicherheit und Umwelt und alles andere, was noch da ist, Gesundheit. In all diesen Bereichen versuchen wir zu arbeiten, weil es natürlich erstmal ein historisches Imperativ gibt für viele Menschen, die sagen, wir wollen diese Beziehung zu Israel pflegen wegen der Geschichte. Aber mir war ganz wichtig zu betonen, als ich diesen Job angenommen habe, mir geht es nicht um Geschichte, mir geht es um Zukunft. Und ich glaube, wir haben hier 2 wehrhafte Demokratien, die viele Werte teilen, die viele Interessen teilen und die sich gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft besser stellen können als allein.
Was waren denn so Ihre Schwerpunktthemen? Also Sie haben das breite Spektrum jetzt kurz beschrieben, wobei dann natürlich immer auch die Zusammenarbeit mit Anlaufstellen in Nordrhein-Westfalen, sei es regierungsseitig oder auch aus der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, eine wichtige Rolle spielt. Sagen Sie doch mal so ein paar Projekte, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das ein bisschen konkreter vorstellen können.
Also eines der Projekte, in denen wir noch arbeiten, um das noch sehr zu intensivieren, aber das ist eines, das mir sehr wichtig ist, das ist die Anbindung der Wirtschaft. Wir haben in Nordrhein-Westfalen rund mehr als 700.000 kleine und mittlere Unternehmen, also die KMUs, der Mittelstand. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen das Problem des Innovationsstaus. Und in Israel haben wir genau andersrum, haben wir unheimlich viel Innovation, aber sie brauchen strategische Partner, vor allem in Europa, und Zugang zum europäischen Binnenmarkt, um langfristig überleben zu können. Sie brauchen den Export. Und das ist sozusagen der heilige Gral der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Israel, ist den Mittelstand aus Deutschland mit den Start-up-Welt aus Israel zusammenzubringen. Und da haben wir mehrere Initiativen, zum Beispiel diese Webseite NRW Global Connect, mit dem Versuch, sozusagen alle Barrieren aus dem Weg zu räumen, die bislang die Vernetzung von tausenden israelischen Startups und Innovationen mit deutschen Mittelständlern aus dem Weg zu räumen, dadurch, dass man mit Mausklick per automatische Übersetzung an jedes Startup in Israel rankommt, aus jedem Büro in Nordrhein-Westfalen. Und daran arbeiten wir, das bekannter zu machen, damit Leute davon mehr Gebrauch machen können.
Und da gibt es dann auch einen niedrigschwelligen, wie das immer so schön heißt, also einen einfachen Zugang auch von Interessierten, von kleinen mittelständischen Unternehmen, auch Startups aus Deutschland, auf das, was in Israel ja einer ganz bekannten Startup-Szene mit einem Schwerpunkt, glaube ich, in Tel Aviv schon entwickelt hat und ja auch in Teilen Deutschland voraus ist, oder?
Ja, in vielen Hinsichten ist Israel Deutschland meilenweit voraus. Also viele Leute, die hier über Israel denken, stellen sich noch vor, dass Leute da entweder im Schützenpanzer oder im Kamel einkaufen fahren. Nein, Israel ist ein hochentwickeltes, hochtechnologisiertes Land. Und Deutschland kann da viel von lernen, vor allem von der Haltung, weil es gibt ja erhebliche Differenzen in der Mentalität. Und wir Deutschen wollen alles immer sehr genau. Wir wollen alles vorher geplant haben, genau wissen, wie was abläuft. Und was die Israelis auszeichnet, ist, sie kennen halt den schnellsten Weg zur zweitbesten Lösung. Und das ist manchmal viel wichtiger und viel effizienter, als jetzt noch ein Jahr zu warten, bis ich die perfekte Lösung habe, weil dann mein Konkurrent schon längst auf dem Markt ist und Marktanteile hat und mich verdrängt oder gar nicht erst reinlässt. Und diese Sachen miteinander zu verquicken, gleichzeitig deutsche Organisationsfähigkeit, deutschen Zugang, deutsche Professionalität mit israelischer Improvisationskraft zusammenzubringen, das ist eine große Herausforderung und das da arbeiten wir auch mit NRW Global Business zusammen, dass wir da sozusagen Synergien schaffen zum Wohle Nordrhein-Westfalens, aber natürlich auch Israels. Aber es gibt noch viele weitere Bereiche von Umwelt, wo mir die Kooperation sehr wichtig ist. Da haben die Deutschen nur den Israelis sehr viel voraus. Das ganze Umweltbewusstsein ist etwas, was in Israel noch, da gibt es noch Luft nach oben, auch wenn sie nicht immer sauber ist.
Energieerzeugung,
also Technologien, also was
viele Brennstoffe ersetzen durch
Wasserstoff. Also da ist Deutschland viel, viel weiter als die Israelis, wobei es in Israel sehr interessante Technologien auch da gibt. Und da ist es ja NRW Global Business gelungen, eine Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen durchzuführen von einem sehr prominenten Unternehmen. Auch weitere Bereiche, Kultur, Jugendaustausch. Jugendaustausch ist ganz wichtig. Das war etwas, zu dem ich immer recht skeptisch gegenüberstand, noch in meiner journalistischen Tätigkeit, vor allem, weil man immer sagt, wir bringen Jugendliche zusammen, das bringt Frieden und Völkerverständigung. Und ich habe das nie so wirklich effizient gesehen als Journalist. Und ich muss sagen, das ist einer meiner größeren Fehler gewesen in der Interpretation und in der Analyse eines Phänomens, weil ich in meiner Arbeit als Leiter des Büros festgestellt habe, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr engagiert sind in diesem binationalen Feld, die sich einbringen Tag und Nacht und die im Urlaub dafür aufbringen, Projekte zwischen Israel und Nordrhein-Westfalen auf die Beine zu stellen. Und ich frage die immer, warum machst du das? Warum gibst du so viel von deiner freien Zeit und von deinen eigenen Ressourcen dafür her? Und fast immer ist die Antwort, ich war in einem Jugendaustausch und bin seitdem begeistert. Und das ist auf beiden Seiten so. Und so habe ich wirklich aus erster Hand gelernt, wie wichtig dieser Jugendaustausch ist. Das ist etwas, was uns wichtig ist. Wir bringen junge Studierende zusammen. Wir haben Fußballer hergebracht aus Israel nach Dortmund. Wir haben wissenschaftliche Projekte, die man zusammen macht. Wir haben eine Summer School, eine gemeinsam gemacht zur urbanen Resilienz. Also es gibt von Wissenschaft über Umwelt bis hin in den Sicherheitsbereich, wo natürlich wir wieder viel von den Israelis lernen können, gibt es sehr viel Interesse an Austausch.
Also eigentlich ein ganz tolles Projekt, aber das ist ja kein Projekt, sondern es ist ja eine andauernde Institution, dieses Büro, in vielen Feldern auch Begegnungen zu organisieren, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen sich kennenlernen, man übereinander mehr weiß, denn wir wissen ja, wenn es um Juden, um Jüdinnen geht, dann ist man auch immer ganz schnell bei manchen Menschen bei Vorbehalten, Vorurteilen und deshalb komme ich jetzt doch leider zu und einer
was mir bei dem Zäsur. Punkt bei dem Punkt ist mir noch eine Sache ganz wichtig, und zwar, dass Menschen hier lernen, dass wir die Beziehung zu Israel nicht pflegen aus irgendeiner Geschichtsreue, sondern das ist mir ganz wichtig ist, ich möchte am Abend in Düsseldorf in der Altstadt in eine Kneipe gehen können und mich an jeden Stammtisch setzen. Und die Verpflichtung, die ich mir selbst auferlegt habe, ist, dass ich jedem Mann an diesem Stammtisch oder jeder Frau an diesem Stammtisch erklären kann, warum ihr Steuergelder, ihr Euro ausgegeben wurde in Israel, was sie persönlich direkt davon haben. Mhm. Wenn wir von israelischer Technologie lernen, wenn wir von israelischen Umweltproblemen lernen, sind das Probleme, die wir schon jetzt zum Teil hier haben und in Zukunft noch viel mehr haben werden. Und da haben die Israelis mehr Erfahrung als wir. Mhm. Und wenn wir denen helfen, die zu beheben, lernen wir gleichzeitig davon, wie wir unsere Probleme handhaben können in näherer mhm. Zukunft. Wenn wir allein von der Wassernutzung in der Landwirtschaft in Israel sprechen, es gibt schon jetzt Landkreise in Nordrhein-Westfalen, die sich an mich wenden und sagen, Herr Jaron, wir müssen schon jetzt von den Israelis lernen, wie man Wasser verwendet, weil wir werden, und das denkt man nicht bei dem Pisselwetter, das wir jetzt gerade draußen haben, aber wir müssen von den Israelis lernen, wie man das machen, weil wir mittelfristig die Versorgung unserer Bevölkerung mit Wasser zugleich mit Landwirtschaft und Industrie nicht sicherstellen können. Mhm. Und deswegen sage ich, diese Steuergelder werden dafür verwandt, um das Leben in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Wir machen keine Entwicklungsarbeit dort.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass eben hier auch eine Möglichkeit für junge, aber auch ältere, erwachsene Menschen ist, etwas davon zu haben, dass Nordrhein-Westfalen sich in Israel in der Art und Weise engagiert. Sie kennen nun Israel gut. Sie sind dort geboren, sie leben dort jetzt seit vielen Jahren mit ihrer Familie. Und dann kam der 7. Oktober. Eine Zäsur, ein tiefer Einschnitt, der Folgen hat, die wir noch gar nicht alle absehen können, aber ein Einschnitt, weil die Terrororganisation Hamas 1400 Israelis, Zivilisten, junge Menschen, die auf dem Festival gefeiert haben, brutal und bestialisch getötet haben. Teilweise junge Mädchen, Frauen vorher vergewaltigt. Also ein entsetzliches Gemetzel angerichtet haben. Es war kein militärischer Angriff, es war wirklich Gewalt, brutale Gewalt, getragen von Hass auf friedliche Israelis, die in ihren Kibbutzen gefeiert haben, gelebt haben. Wie haben Sie den 7. Oktober erlebt in Israel?
Ich bin um 6.29 Uhr vom Luftalarm geweckt worden.
Sie wohnen in Tel Aviv?
Ich wohne in Tel Aviv und plötzlich heulten die Sirenen auf. Ich war noch mit geschlossenem Fenster und Klimaanlage, weil es noch sehr warm war. Und höre so aus dem Halbschlaf, Samstag früh, das ist ja der Arbeitsfreitag in Israel, auf einmal die Sirenen aufheulen. Und ich denke mir, nanu, das muss ein Fehler sein. Bestimmt Fehlalarm, das kommt ab und zu mal vor. Man denkt dann sofort, haben die Iraner das Programm gehackt oder was ist los? Und man schaut in die, als erstes natürlich auf sein Handy und guckt, ist irgendwas? Und die ersten paar Minuten ist gar nichts. Und dann nach 3-4 Minuten kommen dann die ersten Push-Meldungen, Raketenalarm dort, Raketenalarm dort, Raketenalarm dort. Muss ich das so vorstellen, man kriegt ja dann die Nachrichten, man macht das Radio an und die verkünden jeden Raketenangriff, um die Bevölkerung zu warnen. Mhm. Und die Nachrichtensprecher kommen gar nicht dazu zu erklären, was ist, weil jede Sekunde, und das ist ja Raketenalarm in Tel Aviv, Raketenalarm in Sderot, Raketenalarm dort, Raketenalarm in diesem Kibbutz, Raketenalarm da. Sie kommen in den ersten paar Stunden dieses Krieges gar nicht dazu zu erfahren, was überhaupt passiert. Und habe ich gesagt, okay, hat uns die Hamas überrascht. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, warum wird auf einmal geschossen, weil es war ja bis eine Woche vorher war eine gewisse Eskalation da, aber es war gerade ein bisschen ruhiger geworden. Und keiner hatte jetzt erwartet, dass es aus dem Gazastreifen einen Angriff geben würde. Aber die wirklich, man hat begriffen, dass irgendetwas wirklich nicht in Ordnung ist. Erst 3-4 Stunden später, als in den sozialen Netzwerken und kurz darauf auch in den Nachrichten die ersten Bilder erscheinen von Hamas-Kämpfern, die mit Jeeps durch israelische Kibbuzim und Städte fahren. Und da denkt sich, Moment, aber das hat es noch nicht gegeben. Und das war der Augenblick, wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr ein Schlagabtauschrunde, wir sprechen jetzt von Krieg. Das war auch der Augenblick schon Samstagmorgen, wo ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, Leute, ihr packt eure Koffer. Weil das wird hier nicht früh enden und kein Mensch weiß, wie das erstmal weitergehen wird. Alle wissen, wie es enden wird. Es wird enden mit einem militärischen Sieg Israels. Ob es mit einem diplomatischen Sieg enden wird, das lassen wir mal dahingestellt. Aber Israel wird diesen Krieg auch überleben. Aber ich weiß nicht, ob Israel nach diesem Krieg dasselbe Israel sein wird. Da können wir bestimmt später nochmal drüber sprechen. Aber klar ist, es ist noch ein langer Weg. Und die Frage ist, wie weit wird dieser Krieg noch ausufern, bevor er wieder abflaut.
Also das war Ihr Eindruck und Ihre Reaktion kurz nachdem für Sie auch sichtbar wurde, in welcher Dimension, mit was für einer Intensität und mit welcher Brutalität die Hamas vorgegangen ist. Sie sagten, das hatten Sie jetzt nicht erwartet. Es war ja nicht ganz was Neues, dass die Hamas Raketen abschießt auf Israel. Ich denke an 2021 zurück, hat es auch Raketenbeschüsse gegeben auf Israel. Danach sind sofort auch in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, Demonstrationen losgegangen und war natürlich der übliche, manchmal leider schon Reflex, dass gesagt wurde, ja, das ist ja ganz notwendig, die Hamas muss ja jetzt sich verteidigen gegen die Besetzung Israels, des Gaza. Darin zeigt sich, dass viele Menschen keine Ahnung haben, wenn sie so etwas glauben. Und deshalb doch nochmal die Bitte an Sie, erklären Sie doch mal ein bisschen, die Hamas im Gaza, dass Israel nicht den Gaza besetzt, das waren mal frühere Zeiten, das ist vorbei. Bitte erklären Sie mal ein bisschen die Situation, bis es jetzt zu dem Angriff kam, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich fange jetzt mal damit an, weshalb die Leute so überrascht waren. Die Leute waren so überrascht, weil es eine falsche Konzeption in Israel gab, die davon überzeugt war, die Hamas würde dadurch, dass sie die Macht hat und die Verantwortung in Gaza, pragmatischer werden.
Verantwortung auch für die dort über 2 Millionen.
Ja, die Verantwortung, die Regierungsverantwortung für ihre eigene Bevölkerung, 2,3 Millionen Einwohner. Und eigentlich will ja die Hamas sozusagen sie ist eine Regierungspartei, sie wurde in demokratischen Wahlen gewählt. Sie hat 2006 die Wahlen gewonnen in der palästinensischen Autonomiebehörde. Und Sie müssen das sehen, die wird auch heute noch von einem großen Teil der palästinensischen Bevölkerung unterstützt. Vor dem Krieg in Umfragen waren es mehr als 30%, die Palästinenser gesagt haben, wir würden auch heute noch für Hamas stimmen. Also die Hamas hat sozusagen den Anspruch, eine Regierungspartei zu sein, eine soziale, gesellschaftliche Bewegung und eine militärische Organisation. Die hat sich in den letzten 2 Jahren in den Schlagabtauschen zwischen Israel und dem Gazastreifen eben nicht in die Kampfhandlungen eingemischt. Die wurden immer durchgeführt von einer kleineren, noch extremistischeren Gruppe, dem palästinensischen islamischen Dschihad. Und die Hamas hat sich wohlweislich aus diesen Schlagabtauschen zurückgehalten. Die Israelis haben gedacht, das ist, weil die wirklich nicht mehr kämpfen wollen. Aber der eigentliche Grund war es, dass sie ihre Ressourcen aufgespart haben für diesen Krieg. Und dabei sind die Israelis in die Irre. Dieser Krieg, der jetzt stattgefunden hat, und wir reden nicht mehr von einem Schlagabtausch. Das ist kein Schlagabtausch, das ist Krieg. Und die Menschen hier müssen den Unterschied verstehen. Die Hamas hat sich mindestens 2 Jahre, wenn nicht sogar länger, auf diesen Krieg vorbereitet. Und woher wissen wir das? Wir wissen das erstens daher, dass auf den Leichen der palästinensischen Terroristen, der Hamas-Terroristen, die in Israel gefunden wurden, nachdem die Israelis die Kibbuzim und die Städte zurückerobert hatten, wurden Einsatzpläne gefunden. Höchst detaillierte Einsatzpläne, in denen genau steht, diese Kommandoeinheit dringt in den Kibbuz von Süden ein, diese dringt von Norden ein, die ist dafür verantwortlich, Hinterhalte zu legen für die Rettungskräfte, die kommen, die ist dafür verantwortlich, die Zivilisten alle im Essenssaal zusammenzutreiben, jeder, der Widerstand leistet, wird auf der Stelle erschossen und so weiter und so weiter. Bis ins letzte Detail wurde hier festgelegt, was wer macht. Es wurden Codewörter festgelegt.
Auf der israelischen Boden.
Natürlich, ja, das ist ja kein besetztes Gebiet, sondern das ist das. Moment, wenn wir von besetztem Gebiet sprechen, ich komme gleich dazu, das nochmal ein bisschen genauer zu definieren. Aber das ist das, was die internationale Staatengemeinschaft ohne Diskussion als israelisches Staatsgebiet betrachtet. Genau. Ja. Diese Pläne sind datiert auf den Oktober 22. Das heißt, diese Einsatzpläne sind seit mindestens einem Jahr bereit und es hat mindestens ein Jahr gedauert, alle diese Pläne zusammenzustellen, auszudrucken, fertig zu machen, einzustudieren und so weiter und so fort. Und die ganzen Intelligence, also die ganze geheimdienstliche Information zu sammeln, das ist eine Sache, die Jahre gedauert hat. Das heißt, die Hamas bereitet sich seit Jahren darauf vor. Warum?
Auch mit Unterstützung.
Auch mit Unterstützung, aber wir dürfen auch nicht die Fähigkeiten der Hamas unterschätzen. Und die Frage ist, warum? Weil es das erklärte Ziel in der Charta der Hamas ist, den Staat Israel auszulöschen. Und was wir hier gesehen haben am 7. Oktober war nicht ein Angriff auf israelische Institutionen, war nicht ein Angriff auf die israelische Armee. Es war der Versuch, einen Landstrich in Israel, innerhalb des israelischen souveränen Staatsgebietes, Juden reinzumachen. Und es war nur die Preview dafür, nur ein Vorblick darauf, was die Hamas am liebsten auch in Tel Aviv, in Haifa, in Jerusalem, in jedem anderen Teil des Heiligen Landes machen möchte. Das ist ihr eigentliches Ziel. Und was die Menschen hier nicht wahrhaben wollen, und das ist aus einer europäischen, in einem europäischen Kontext so schwer wahrzuhaben, das ist sogar für Israelis manchmal schwer zu begreifen, sonst hätten sie diesen Fehler nicht gemacht, ist, dass ein Mensch jemand so hassen kann, dass jeder Ansatz des Pragmatismus, dass jeder sagt, ihr müsst aber mal mit denen sprechen, im Vorhinein zum Scheitern verurteilt ist, weil der mit dir nur sprechen möchte, um einen Weg zu finden, wie er dich besser töten kann.
Sie haben die Charta der Hamas erwähnt. Die ist, glaube ich, von 2007. Und das ist quasi das Selbstverständnis der Hamas, wie sie sich versteht, was sie erreichen will. Und da steht ja unmissverständlich drin, dass solange es noch einen lebenden Juden weltweit gibt, weltweit, nicht nur auf dem Territorium des Staates Israel, haben wir unsere Mission, unsere Aufgabe nicht erfüllt.
Genau.
Das ist dort ein bisschen anders formuliert, aber das ist der Inhalt. Und Sie haben ja auch aufgerufen, einige Tage nach dem 7. Oktober weltweit jetzt gegen Juden vorzugehen und Juden und Jüdinnen zu töten. Das heißt, die Hamas ist doch ganz klar eine islamistische Terrororganisation, auch wenn Sie sie eben als Regierungsorganisation mit bestimmten Aufgaben beschrieben haben. Sie ist eine Terrororganisation.
Richtig.
Und als solche anerkannt.
Richtig.
Und als solche nicht in allen Staaten, aber doch in vielen, auch in Deutschland. Und dennoch, trotz Kenntnis der Charta, trotz Kenntnis damit der Gewalt, die ja damit verbunden ist, wenn ich Menschen umbringe, weil ich einen Hass auf sie habe, kam der Angriff unerwartet. Das, glaube ich, beschäftigt viele, denn Israel ist ja militärisch hochmodern, hat einen Geheimdienst, Mossad, aber mehrere Geheimdienste, wo andere froh sind, wenn sie mal Informationen bekommen. Und dennoch konnten die über die Grenze kommen, gesicherte Grenze, auch hochmodern mit digitaler Technik, und in den Kibbuzim die Menschen umbringen. Ist das ein Thema in Israel, dass Sie sagen, können jetzt unsere eigene Regierung, unser Militär uns nicht mehr richtig schützen? Denn Israel ist ja auch die sichere Zuflucht für viele Menschen, auch in Deutschland, aber weltweit.
Natürlich, das ist ein Riesenthema und es wird jetzt sozusagen stillgehalten, solange die Kanonen, der Kanonendonner rollt über das Land, übertönt er natürlich diese Kritik, aber diese Kritik wird offen geäußert. Es wird auch sehr offen Kritik daran geäußert, dass Netanyahu noch immer nicht persönlich Verantwortung genommen hat. Mhm. Aber Staatspräsident Herzog hat es ja gesagt, es ist der Tag, an dem die meisten Juden seit dem Holocaust ermordet wurden. Mhm. Das ist natürlich Israel bekannt. Es ist die größte Schlappe Israels seit dem Yom Kippur-Krieg, fast auf den Tag genau 50 Jahre vorher. Also 50 Jahre und einen Tag vorher. Und das wird ein Riesenthema werden, am Tag, an dem der Krieg beendet ist.
Aber
und
jetzt,
es ist schon jetzt ein Thema.
Also so etwas bekommt man es hier in Deutschland in den Nachrichten mit. Aber was doch auch beeindruckend war, war, dass nach den intensiven Auseinandersetzungen, politischen Diskussionen, Demonstrationen vor dem 7. Oktober gegen konkrete israelische Vorhaben, also wo der Staat Israel, wo die Regierung ganz bestimmte Vorhaben hat, Umbau der Justiz, wo ganz, ganz viele Israelis monatelang, wochenlang demonstriert haben, teilweise mit Hunderttausenden, für Deutschland vollkommen unvorstellbar, dass es so eine lebendige Zivilgesellschaft gibt und man da sieht, wie eben in einer Demokratie nur so gerungen werden kann und dass dann nach dem 7. Oktober alle beisammenstehen.
Das ist ja, also das ist für Israel ja bezeichnend und ich glaube, das ist für viele Gesellschaften bezeichnend, diese Rally around the flag, dass sobald man von außen angegriffen wird, dass man versteht, man ist alle in einem Boot. Das ist, glaube ich, ein internationales Phänomen, aber in Israel noch mal stärker. Und ich würde sagen, sozusagen der Fehler der Hamas ist es ja, dass sie Israel im Kerngebiet angegriffen hat und wen sie getötet hat, war einfach alle.
Genau.
Und man muss sehen, die Leute, die in den Kibbuzim wohnen, das sind ja zum großen Teil genau diejenigen, die immer die Parteien wählen, die Ausgleich mit den Palästinensern suchen. Das sind nicht die Ultrarechten, die jetzige Regierung stützen, sondern genau die Anhänger der Opposition, die demonstrieren gegangen sind, und die früher immer für einen Friedensprozess auf die Straße gegangen sind, das sind doch die Leute, die da ermordet wurden, hauptsächlich von der Hamas. Aber die machten keinen Unterschied. Es war denen völlig piepeschnurz egal. Mhm. Es war denen ja sogar egal, ob man Jude oder Israeli ist. Sie haben ja auch Thailänder ermordet. Sie haben Beduinen ermordet. Mhm. Sie haben Araber ermordet. Mhm. Sie haben Deutsche ermordet. Ja, erst vorgestern wurde ja leider bekannt gegeben, dass diese bekannte Bloggerin Shani Luke, dass ihre Leiche gefunden wurde. Sie haben jeden ermordet, der in ihren Weg kam, einfach nur aus einem Grund, weil er sich auf israelischem Territorium befand.
Und sie haben über 220 inzwischen...
238 sind es im Augenblick.
Die Zahlen an, zu Anfang wusste man es nicht ganz genau, genommen. Vier wurden freigelassen. Jetzt hat man eine tote Geisel gefunden, eine, glaube ich, israelische Militär, ist, glaube ich, freigekommen. Aber was für ein Spiel treibt die Hamas mit den Geiseln?
Das ist eigentlich ihre wichtigste. Sie hat zwei wichtige Errungenschaften. Die erste Errungenschaft hat sie schon. Sie hat sozusagen den Unbesiegbarkeitsnimbus der israelischen Armee bezwungen. Sie macht sich damit im Prinzip zum wichtigsten Faktor in der palästinensischen Innenpolitik. Sie hat, und ich glaube, was ein weiterer wichtiger diplomatischer Sieg, den sie errungen hat, sie hat die größten Barbareien der letzten 10 Jahre angestellt, die wirklich stehen dem IS in nichts nach. Mhm. Und sie ist dennoch nicht universell in der Welt dafür verurteilt. Mhm. Weder aus Russland, noch aus der Türkei, noch aus vielen anderen Ländern, noch aus Katar, andere Ländern, von denen wir sprechen. Ja.
Iran erwarte ich nur nicht.
Nein, das erwarte ich nicht. Aber Staaten, von denen ja auch wir in Deutschland, die wir als Partner betrachten, ja, sind noch nicht mal imstande, die Hamas als das anzuerkennen, was sie ist, nämlich eine mörderische Terrororganisation, die jeden Konsens der Menschlichkeit und Humanität verlassen hat. Das ist aus ihrer Sicht ein großer Erfolg. Und der zweite große Erfolg ist die Entführung, die Verschleppung von diesen Geiseln. Das jüngste ist ein 6 Monate Jahre altes Kind. Ja. Und es geht bis zu 85-jährigen Damen. Die hat sie verschleppt als Faustpfand für zwei Dinge. Erstens für ihr Überleben. Deswegen ist die Annahme, dass man sozusagen jetzt durch Verhandlungen einen Großteil der Geiseln freikriegen kann. Dies muss man mit großer Skepsis zumindest betrachten, weil das ja eigentlich sicherstellt, dass die Israelis nicht noch härter durchgreifen.
Sollen eben nicht reagieren, so wie sie es angekündigt haben, und dann nehmen die Geiseln und benutzen sie eben einfach in widerlicher Art und Weise.
Und sie werden die Geiseln, versuchen sie natürlich immer alle paar Tage, jede Woche ein paar Geiseln freizulassen, und dann haben sie mindestens 4 Jahre Ruhe, wenn das in der augenblicklichen, Intensität der Geiselfreilassung stattfindet. So 52 Wochen, jede Woche 2 Geiseln, das kann man ja ganz leicht ausrechnen, ist man bei über 4 Jahren, die das noch andauern soll und diese Geiseln dort weiter sein sollen. Nein, der Weg. Oder sie möchten etwas dafür bekommen. Sicherheiten, dass sie weiter überleben, und natürlich die Freilassung von palästinensischen Inhaftierten in israelischen Gefängnissen, die ja da nicht einfach so sitzen, sondern verurteilt wurden von Gerichten für Beteiligung an terroristischen Aktivitäten. Das ist, was die Hamas erreichen will mit diesen dieser Geiselnahme. Am Anfang habe auch ich gedacht, dass sie von ihrem Erfolg überrascht, weil sie war überrascht, wie wenig Gegenwehr es gab auf israelischer Seite. Mhm. Aber es war völlig klar, ihr Ziel war es, und das steht in ihren Einsatzplänen, die gefunden wurden, so schwarz auf weiß drin, jeden zu nehmen, den sie kriegen konnten. Jeder, der irgendwie ein Problem darstellen könnte, sollte auf der Stelle erschossen werden, egal ob Mann, Frau, Kind oder alte Person, völlig egal.
Also vollkommen menschenverachtend. Wir haben gerade gesprochen darüber, wie Sie diesen Tag erlebt haben. Sie sind jetzt in Deutschland. Sie haben Israel verlassen. Wie fühlen Sie sich jetzt einmal hier? Sie sind hier in Sicherheit, Sie können von hier aus dieses Geschehen jetzt beobachten. Aber was ist mit Ihrem Büro, mit Ihren Mitarbeitenden dort? Haben Sie Informationen? Was machen die? Wie geht es Ihnen?
Natürlich, wir sprechen ja jeden Tag. Erstmal zu meinem persönlichen Gefühl, es ist mir wahnsinnig schwer gewesen, Israel zu verlassen. Und das hat hauptsächlich 2 Gründe. Der eine Grund ist ein persönlicher Grund. Ich habe ein kleines Kind und ich wollte ihm sozusagen ein weiteres Kriegstrauma ersparen. Er hat jetzt 4 Kriege in Israel miterlebt und das musste jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Aber der andere Grund aus meiner Sicht war noch viel wichtiger, weil natürlich, wenn man in so einer Situation weggeht, das ist ein unangenehmes Gefühl, wegzugehen, weil mein Herz und meine Seele natürlich dort sind, mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden.
Ihre Heimat, oder?
Ich habe 2 Heimaten. Und Nordrhein-Westfalen ist eine und Israel ist die zweite. Und ich habe dort Freunde und ich habe dort Familie. Und ich bin Jude, insofern ist das auch in gewisser Hinsicht, Deutschland ist meine Staatsangehörigkeit, aber das ist auch mein Land.
Mein Heimat hängt ja nicht von der Staatsangehörigkeit ab.
Nein?
Dort, wo man lebt, wo man sich wohlfühlt, aber auch, wo man mit seiner Haltung, seiner Einstellung sich zu Hause fühlt.
Ja,
und
ich
da kann man natürlich dort mehrere Heimaten haben.
Genau, und ich habe zwei Heimaten für mich persönlich. Und deswegen kann ich für mich selber meinen Aufenthalt hier nur rechtfertigen, durch den Umstand, dass ich hier im Augenblick meine Arbeit tatsächlich besser ausüben kann als dort. Und was wir machen, ist, dass wir im Augenblick an Programmen arbeiten, die jetzt schon in Kriegszeit greifen sollen. Und ich kann die einfach hier im Augenblick besser machen, weil in Israel ist im Augenblick im Kriegsmodus und sie können dort keine Treffen abhalten. Sie können dort kaum jemand erreichen. Die meisten unserer Partner befinden sich im Augenblick im Krieg. Und deswegen macht es auch rein professionell im Augenblick Sinn, dass ich hier bin. In dem Augenblick, wo ich sehe, dass es für mich professionell mehr Sinn macht, dort zu sein, werde ich dorthin zurückgehen. Das ist meine feste Überzeugung. Und mir persönlich macht die Anzahl der Raketen jetzt weniger aus als ein Auskorrespondent, weil man sowieso eher derjenige, der dahin ging, wo die Raketen hingefallen sind und nicht weg. Und sobald ich eine Lösung für meine Familie habe, bin ich auch wieder dort. Im Augenblick macht es professionell Sinn, dass ich hier bin. Meine beiden Mitarbeiter sind auch hier. Wir können alle aus dem Homeoffice arbeiten. Wir haben noch eine sehr mutige Mitarbeiterin, unsere Mitarbeiterin Frau Taube, die weiterhin sich in Israel befindet und dort ein paar Sachen für uns erledigt. Aber wir arbeiten alle aus dem Homeoffice. Wir arbeiten jeden Tag, inzwischen glaube ich sogar mehr als vor dem Krieg. Inwiefern das noch möglich war, weil ich habe ein enorm engagiertes Team, auf das ich wahnsinnig stolz bin. Und ich werde oft zu solchen Podcasts eingeladen, weil ich gut reden kann, aber Sachen gut machen, die kann ich nur, weil ich gute Mitarbeiter habe. Und die sorgen dafür, dass die manchmal verrückten Ideen, die ich habe, irgendwie
kanalisiert werden.
Ja, dass sie eine Verbindung zur Realität behalten und dass man die auch umsetzen kann. Und da habe ich ein enormes Glück, mit solchen Menschen beschenkt worden zu sein.
Jetzt leben Sie in Deutschland im Moment, vorübergehend,
ja,
und erleben die Situation in Deutschland.
Ja.
Auf den Krieg in Israel, auf diese Gräueltaten der Hamas und jetzt die Reaktionen, die zum Selbstverteidigungsrecht Israels gehören, nachdem sie so angegriffen worden sind, im Gaza von israelischem Territorium aus, aber auch immer wieder Vorstöße im Gaza. Wie erleben Sie die Situation hier in Deutschland? Die Reaktionen, was sind da für Empfindungen bei Ihnen? Es sind ja sehr unterschiedliche Reaktionen, Pro-Israel-Demonstrationen, aber auch in großer Anzahl, mit teilweise größerer Teilnehmerzahl, Pro-Palästina, mit unterschiedlichsten Ausbrüchen, Versammlungen genehmigt oder auch nicht genehmigt oder verboten und dann dennoch durchgeführt. Wie erleben Sie mit Ihrem Hintergrund, mit Ihrer Einschätzung der Situation in Israel und dem, was Sie uns eben berichtet haben, jetzt gerade die Situation in Deutschland?
Ich glaube, man muss das in mehrere Bereiche aufteilen. Der erste Punkt ist der folgende. Bundeskanzler Scholz hielt ja eine Rede, nachdem Russland in die Ukraine eingefallen war zum zweiten Mal, und sprach von einer Zeitenwende. Ich glaube, dieses Wort ist ebenso anwendbar auf den Nahen Osten. Wir befinden uns im Nahen Osten in der Zeit eine Zeitenwende. Was aber auch bedeutet, dass die unreflektierten Reflexe der Menschen, die sich mit Nahost hobbymäßig auseinandersetzen, neu überdacht werden sollten. Wie beispielsweise der Aufruf zum Waffenstillstand. Ja, weil eines ist zumindest den Israelis klar, der Status quo ante, also eine Situation, in dem sie eine Terrororganisation haben, denen die Ressourcen eines Staates zur Verfügung stehen, diese Ressourcen aber nicht dafür nutzt, ihre eigene Bevölkerung voranzubringen, sondern nur einen Vernichtungskrieg gegen einen weitaus stärkeren militärischen Gegner. Diese Situation darf nicht zurückkehren. Sehen Sie, die Israelis haben sich 2006 einseitig aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Und die Belagerung, sogenannte Belagerung Gazas, begann ja erst 2007, nachdem die Hamas sich an die Macht geputscht hatte. Es gab nichts, aber wirklich nichts, was die Palästinenser daran gehindert hätte, aus dem Gazastreifen das Singapur des Nahen Ostens zu machen. Sie hatten dort zum Teil gut ausgebildete, billige Arbeitskräfte, einen Zugang zum Mittelmeer, einen reichen Nachbarn, einen Nachbarn, in den sie exportieren konnten. Sie haben dort, ich war persönlich da, eine der schönsten Strände im Nahen Osten. Leute denken immer Gaza, denken sie immer an die armen Flüchtlingslager und Hamas. Es gibt wunderschöne Sandstrände im Gazastreifen. Sie haben dort eigentlich alles, was dazu hätte führen können, dass Abu Dhabi eines Tages mit Neid nach Gaza City schaut. Aber was haben die Palästinenser gemacht? Was hat die Hamas gemacht? Sie haben die Gewächshäuser, die die Israelis hinterlassen haben, zerstört. Da befinden sich heute Ausbildungslager der Hamas. Sie haben die israelischen Siedlungen abgebrannt, anstatt dort Menschen unterzubringen. Sie haben durch den Terror und durch den Putsch der Hamas die Beziehung zu Israel abgebrochen. Anstatt zu kooperieren, haben sie begonnen, gegen Israel zu agieren und Israel musste sich wehren. Die Palästinenser haben im Prinzip eine goldene Gelegenheit verschwendet und zwei Jahrzehnte jetzt schon zum Fenster hinausgeworfen und ihre Bevölkerung weiter zurückgeworfen. Wir hätten heute ganz woanders sein können, über ganz andere Themen sprechen. Mhm. Wenn man vom internationalen Zugang Gazas spricht, in Gaza gab es einen Flughafen, der mit israelischer Hilfe gebaut worden war und er wurde zerstört, weil er dafür diente, Raketen auf Israel abzuschießen. Wenn man sich überlegt, es wird laut manchen Schätzungen, und keiner weiß, was die richtige Zahl ist, laut manchen Schätzungen gibt es über 500 Kilometer Tunnelnetzwerke unter Gaza, die Hamas gebaut hat. So einen Tunnel zu bauen, kostet in etwa 3 Millionen Schekel pro Kilometer. Mhm. Das sind 750.000 Euro pro Kilometer. Überlegen Sie mal, wie viel Geld die Hamas wirklich in den Sand gesetzt hat, buchstäblich. Die hätte man in Krankenhäuser investieren können, in Universitäten,
Menschen,
in Schulen.
Leben,
ja. Das wurde alles nicht gemacht und es wird weiter erwartet, dass Israel Wasser liefert, dass Israel Strom liefert. Warum liefert die Hamas nicht Strom und Wasser an ihre Bevölkerung? Warum kümmert die sich nicht um die medizinische Versorgung? Warum baut die nicht das Krankenhaus auf, das Schifa-Krankenhaus in Gaza, anstatt in die Erde Kommandozentralen unter das Krankenhaus zu bauen?
Also mal ganz kurz gesagt, es werden eben zivile Einrichtungen auch gerade als Kommandozentralen militärische Orte genutzt.
Natürlich.
Und dann kann natürlich bei einer kriegerischen Auseinandersetzung, bei einem solchen Krieg, können natürlich auch solche Einrichtungen dann mal beschossen werden, wenn man dort eine Kommandozentrale der Hamas eben vermuten kann, zu Recht, die dann auch vorhanden ist, weil ja da immer auch sehr schnell gern einseitige Urteil gefällt wird.
Absolut.
Das ist einfach wichtig auch nochmal klarzustellen.
Und vor diesem Hintergrund, Leute, die jetzt einen Waffenstillstand fordern, fordern, dass die Situation, wie sie vorher stattgefunden hat, sich wieder etablieren kann. Und das darf nicht sein. Nicht für die Israelis und auch nicht für die Palästinenser. Und damit komme ich zu den Demonstrationen, die hier stattfinden. Erstmal, ich möchte noch eines betonen. Ich habe Freunde auch im Gazastreifen. Ich habe Bekannte im Gazastreifen. Und mir blutet das Herz für die. Und ich habe volles Verständnis für Menschen, die heute auf die Straße gehen und fordern, dass man auf die Palästinenser in Gaza Rücksicht nimmt, dass Gaza frei sein soll. Aber die Frage ist, frei von was? Mhm. Wenn Sie sagen Free Palestine, ich unterschreibe das. Free Palestine from Hamas.
Aber der Zusatz.
Free Palestine from Hamas.
Ist klar.
Das, and free the Palestinians von einer Regierung, die korrupt ist, die sie missbraucht, als menschliches Schutzschilder, als Ausrede, wie übrigens ein großer Teil der arabischen Welt auch die Palästinenser missbraucht. Und es ist, ich finde es immer wieder verblüffend, wenn man hört, Menschen, die wirklich enge Kontakte zur arabischen Führung haben, genau dieselben Führungen, die in der UNO die Resolution einbringen, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, fordern in Telefonaten, das soll bloß nicht durchkommen und wir hoffen, dass die Israelis die Hamas zerstören, weil wir dürfen eines nicht vergessen. Und das ist nochmal für den Zusammenhang wichtig. Die Hamas ist Teil einer regionalen Bewegung, einer revolutionären islamistischen Bewegung, nämlich der Moslembruderschaft. Die hat nicht nur das Ziel, Israel zu vernichten, die hat das Ziel, alle arabischen Regierungen zu stürzen, um eine revolutionäre islamische Ideologie dort anzubringen, sozusagen sozusagen wie die Europäische Union, die Islamische Union in der arabischen Staaten.
Und ohne Israel.
Natürlich, ohne Israel und ohne alles, was nicht arabisch und nicht muslimisch ist. Das ist deren Ziel und damit ist die Hamas eigentlich auch der Todfeind Ägyptens. Und wenn man immer sagt, Hamas im Gaza, die Menschen im Gazastreifen werden belagert, müssen sich die Leute immer wieder daran erinnern, das wäre völlig unmöglich, wenn Ägypten die Grenze nicht vollkommen dicht halten würde. Und an Ägypten kommen überhaupt keine Forderungen.
Die wollen keinen Muslimbruder haben.
Natürlich. Die Hamas ist ein Todfeind von Abdel Fattah el-Sisi, jemand, der sich an die Macht geputscht hat, indem er einen demokratisch gewählten Muslimbruder abgesetzt hat. Deswegen hat er natürlich kein Interesse an einem Erstarken der Hamas, aber das wird er nie offen sagen, sondern immer nur hinter geschlossenen Türen.
Also eine im Moment doch Situation, die in Deutschland auch zu, sagen wir, doch aufgeheizten Debatten führt. Und wir haben ja Demonstrationen mit dem Ausruf From the River to the Sea, Free Palestine. Das ist dann nicht ein freies Palästina von Hamas, sondern das heißt Palästina als Staat auf dem jetzigen Gebiet, wo der Staat Israel ist. Also damit wird ausgedrückt, Israel soll vernichtet werden in seiner Existenz. Das muss man, glaube ich, auch immer mal deutlich sagen. Denn ich glaube, es gibt unreflektierte Reaktionen. Es gibt aber auch sehr reflektierte Reaktionen in Deutschland, wo auch eine ganz klare Strategie dahinter ist. Und meine große Sorge ist, dass je länger jetzt der Krieg dauert und die Hamas natürlich das Schicksal, das Leid der Palästinenser und Palästinenser ganz einfach benutzt und instrumentalisiert für die eigenen Zwecke, für fürchterliche Bilder, wo dann auch hier unreflektiert, aber reflektierte Reaktionen kommen, Waffenstillstand, das Leid, die Menschenrechtsverletzung an den armen Menschen dort, denen es wirklich, Sie haben es ja selbst gesagt, ganz, ganz schlecht geht. Was muss denn passieren, damit nicht Ursache-Wirkung wieder verdreht werden in der Debatte? Nämlich die Ursache, dass die Hamas als Terrororganisation 1400 Menschen bestialisch getötet hat und damit ihrer Charta in einem Schritt schon gefolgt ist.
Ich meine, die Ursache geht ja noch weiter. Also ich meine, das, was die Hamas gemacht hat, in der Geschichtsforschung unterscheidet man ja immer zwischen Anlass und Ursache. Ursache ist letztlich die fehlende Bereitschaft eines großen Teils der palästinensischen Bevölkerung, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren. Mhm. Und solange eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung nicht möglich ist, wird es Konflikt geben im Nahen Osten.
Also Zwei-Staaten-Lösung nochmal für die, die das speziell nicht kennen. Das ist ja jetzt
ein Staat für Palästinenser und ein Staat für Israelis. Genau. Natürlich gibt es auch
schon
in Israel
verhandelt. Arafat war schon dabei. Man war schon viel weiter, als man heute ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich bin nie für einseitige Schuldzuweisung. Und deswegen müssen wir festhalten, auch mit der jetzigen israelischen Regierung ist eine Zwei-Staaten-Lösung nicht denkbar. Aber diese israelische Regierung kommt ja auch woher? Die wurde irgendwann gewählt und ist in vielen Sichten auch eine Reaktion auf die Enttäuschung vieler Israelis darüber, dass die bisherigen Friedensprozesse in Sackgassen mündeten. Übrigens, wie auch bei vielen Palästinensern, ist eine große Enttäuschung vom Friedensprozess gibt. Es wurden auf beiden Seiten viele Fehler gemacht. Aber letztlich ist die Hamas völlig außerhalb von dieser Gleichung. Sie möchte nie Teil sein von etwas, wo man überhaupt eine Zwei-Staaten-Lösung andenkt. Mhm. Und deswegen kann ein Friede, und das ist, glaube ich, etwa eine der absurden Dinge, wer Frieden in Nahosten will, muss einen Krieg gegen die Hamas befürworten.
Also muss erst die Hamas muss zerschlagen werden, damit es eine Voraussetzung für Friedensverhandlungen und dann für welche Perspektiven, die sich über lange, lange Zeit hinziehen werden, auch immer
sie muss zumindest, sie muss also Hamas zerschlagen, das ist auch, ist
das überhaupt?
Ja, genau, das ist ja das erklärte Ziel der israelischen Regierung. Ja. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, weil wir müssen verstehen, die Hamas ist eine gesellschaftliche Bewegung, sie ist eine militärische Organisation, aber sie ist vor allem erst einmal eine Idee. Mhm. Und eine Idee können sie mit Soldaten nicht zerschlagen, sondern müssen sie mit einer besseren Idee kommen. Und sie müssen dafür sorgen, dass sozusagen die sozialen Strukturen, die Hamas ist eine Organisation, die sich kümmert vom Kindergarten bis zum Altersheim um ihre Leute, die nutzen diese sozialen Strukturen, um die Palästinenser natürlich auch zu indoktrinieren. Das muss verhindert werden. Mhm. Das kann eine israelische Armee nicht alleine.
Also das heißt, man muss natürlich dann auch mit den Menschen reden, denn in den Köpfen haben die ja auch ihre Vorstellung jetzt von Hamas regiert. Das heißt, wie dann die Zukunft sein wird, möglicherweise im Gaza, aber auch für Israel, das ist heute in vielen Punkten noch offen, noch nicht gewiss. Aber eines ist ganz klar, damit möchte ich jetzt den Podcast beenden, dass Israel als ein demokratischer Staat mit einer lebendigen Zivilgesellschaft, mit politischen Auseinandersetzungen wirklich alles verdient hat, das Existenzrecht auch zu erhalten. Deshalb steht Deutschland an der Seite und das darf nicht nur ein leeres Wort sein, sondern dem müssen Taten folgen, indem man zum Beispiel auch UNO-Resolutionen ablehnt, wo Hamas-Gräueltaten nicht auch verurteilt werden. Aber, lieber Herr Jaron, erstmal vielen Dank für Ihre tiefen Einblicke. Sie sind ein großer Kenner dieser Region, auch der geschichtlichen Entwicklung. Alles Gute zunächst hier in Deutschland und ja, am besten wir sehen uns dann mal in Tel Aviv.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Das war mein Podcast mit Gil Jaron, dem Leiter des Büros der Landesvertretung der Regierung Nordrhein-Westfalen in Tel Aviv.